Der Norddeutsche Rundfunk vergibt einen Sachbuchpreis. In der Medienwelt ist das eher ein Nischenthema und normalerweise würden weder Sie noch ich davon mitbekommen. In diesem Jahr ist das ein wenig anders, denn am 14. September teilte der NDR mit, der NDR verkleinert die Jury zum NDR-Sachbuchpreis. Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero muss die Jury verlassen. Gero war unter anderem bekannt geworden als Kritikerin einiger Corona-Maßnahmen und setzte sich in den vergangenen Monaten auch für Verhandlungen mit Russland ein. Die Begründung des NDR: Ulrike Gero habe sich mit öffentlichen Äußerungen von den Werten der wissenschaftlichen Gemeinschaft und des NDR-Sachbuchpreises deutlich entfernt. Darüber spreche ich nun mit Professor Michael Esfeld. Der Wissenschaftsphilosoph lehrt an der Universität Lausanne. Er ist Mitglied der Deutschen Leopoldina und Mitglied des Stiftungsrats des Liberalen Instituts der Schweiz. Herr Esfeld, guten Tag.
Guten Tag.
Ich und wie auch einige unserer Hörer sind gewissermaßen etwas wissenschaftsfremd. Wir sind keine Wissenschaftler im Gegensatz zu Ihnen. Vielleicht können Sie uns erstmal erklären, was denn diese wissenschaftliche Gemeinschaft sein könnte.
Also die wissenschaftliche Gemeinschaft sind alle diejenigen, die sich in irgendeiner Form in der Wissenschaft betätigen. Und das kann man beispielsweise daran festmachen, dass sie an Universitäten oder sonstigen höheren Bildungseinrichtungen angestellt sind, dass sie in Zeitschriften publizieren, die sich an Wissenschaftler richten, dass sie auf wissenschaftlichen Tagungen und so weiter auftreten.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die Werte dieser Gemeinschaft?
Die Werte dieser Gemeinschaft sind eigentlich dieselben Werte, die wir untereinander im Zusammenleben haben, nämlich dass man sich gegenseitig respektiert und für die gewissenschaftliche Gemeinschaft spezifisch ist, dass man versucht, Positionen vorzutragen auf der Basis von Argumenten und Evidenzen. Also wenn Sie in Ihrer Kneipe sitzen am Abend am Stammtisch, dann respektieren Sie auch die anderen Personen, die da in der Kneipe sind. Aber wie dort geredet wird, ist nicht unbedingt immer der Fall, dass man sich auf Argumente stützt. Also was den wissenschaftlichen, die wissenschaftliche Umgangsform gegenüber anderen auszeichnet, ist, dass es um Argumente geht und dass man die Behauptungen, die man macht, belegen muss durch in irgendeiner Weise Beweise. Das können empirische Beweise sein, das können logische Überlegungen sein, das können Überlegungen über Normen sein, etc.
Der Vorgang, den wir jetzt vorliegen haben, der hat aus mehreren Gründen eine Brisanz. Ulrike Gero hat das Regierungshandeln seit längerem kritisch begleitet. Nun wird sie von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus einer Jury entfernt. Gleichzeitig hat der NDR ja selbst massive Probleme wegen Regierungsnähe in Schleswig-Holstein. Wie sehen Sie das?
Naja, erstmal sehe ich so, dass der NDR, wie jeder andere auch, frei ist, Jurys zu bilden und einzuladen, wen der Sender dort einladen möchte oder wen die Verantwortlichen dort einladen möchten. Aber wenn einmal eine Person eingeladen wurde, muss man zu der Einladung auch stehen. Also kann die Person nur ausladen, wenn gravierende Verstöße gegen gute Sitten, gegen Recht und Gesetz auftreten, die zu dem Zeitpunkt der Einladung noch nicht bekannt waren.
Das ist der spannende Punkt. Wie sehen Sie denn das Handeln von Ulrike Gero? Also hat sie diese wissenschaftliche Gemeinschaft verlassen?
Nein, natürlich nicht. Sie hat Aussagen gemacht, die jetzt nicht mit der Regierungspolitik übereinstimmen. Und insofern der NDR sich als Regierungssender sehen sollte, stimmen ihre Aussagen natürlich nicht mit dem überein, was diese Sender berichten. Und deshalb haben wir hier ja auch jetzt den Kontrafunk, der auch andere Stimmen zu Wort kommen lässt. Aber sie hat in keiner Weise, also in den Äußerungen, die öffentlich bekannt sind, in irgendeiner Weise den Rahmen dessen verlassen, was man guten Gewissens sagen kann und was man auch im Einklang mit den Werten der Wissenschaftsgemeinschaft sagen kann. Also wenn sie die Corona-Politik kritisiert, gibt sie Gründe für die Kritik. Und wenn sie die Ukraine-Politik kritisiert, gibt sie auch Gründe für ihre Auffassung an. Also da ist nichts dran, was in irgendeiner Weise außerhalb des üblichen Rahmens fällt. Und wenn es also außerhalb dessen fällt, was üblicherweise in den öffentlich-rechtlichen Sendern kommt, dann ist das ein Problem für diese Sender, dass sie nämlich ihrem Auftrag, die Öffentlichkeit zu informieren, nicht mehr nachkommen.
Wissenschaft braucht Debatte, Wissenschaft braucht Konflikt. So viel habe ich jetzt schon mal mitgenommen. In den vergangenen 2,5 Jahren gab es so typische Floskeln. Also die Wissenschaft sagt und wir müssen auf die Wissenschaft hören. Die Wissenschaftler, die aber sehr häufig gehört wurden, waren Akteure wie Professor Drosten, Professor Brinkmann, Prisemann, Meyer-Hermann oder auch Kai Nagel. War es denn aus Ihrer Sicht überhaupt möglich, denen zu widersprechen öffentlich?
Ja, natürlich, das ist ja auch geschehen. Das haben ja auch genügend Leute gemacht. Also dieser Experten, dieser sogenannte Experten- oder Wissenschaftskonsens war ja inszeniert. Und im Übrigen jetzt etwas scharf gesagt, Wissenschaftskonsens kann nie ein Kriterium sein, weil wir haben Beispiele aus der Geschichte für ganz furchtbaren Wissenschaftskonsens. Also gehen Sie 100 Jahre zurück, Eugenik, da war es wirklich viel mehr Konsens als heute zu meinen, dass es minderwertige Gene gibt, dass deren Fortpflanzung die Menschheit bedroht und dass aus Solidarität in Anführungsstrichen jetzt mit dem Rest der Menschheit diejenigen mit minderwertigen Genen doch bitteschön in ihre freiwillige in Anführungsstrichen Sterilisation einwilligen sollen. Und wenn sie das nicht tun, dann schließt man sie eben halt aus der Gesellschaft aus, streicht ihnen Sozialhilfe und sowas. Das hatten wir alles schon mal, alles im Namen von Wissenschaft und Expertenkonsens. Also bitteschön, wenn irgendjemand irgendwie einen Wissenschaftskonsens verkündet und sie deshalb auffordert, Dinge zu tun, die sie normalerweise nicht tun würden. Also Leute einzusperren mit dem Lockdown, Leuten Impfungen aufzuzwingen oder sowas. Da müssen doch alle Alarmglocken schrillen, dass das eine inszenierte Sache ist. Und was dahinter steckt, ist auch ganz klar, der Diskurs und die Argumente und die Auseinandersetzung soll offenbar eingeschränkt werden, weil man hier versucht, Begriffe umzudeuten. Also wir haben eine Pandemie und jetzt reicht es schon aus, nicht mehr, dass es Übersterblichkeit gibt. In Deutschland hat es ja keine signifikante Übersterblichkeit 2020 gegeben, sondern es reicht einfach Infektion aus, um etwas zu einer Pandemie zu klären. Und Infektion heißt jetzt nicht mehr, dass sie Krankheitssymptome haben und dann festgestellt werden muss, was los ist, sondern einfach nur per Definition festgesetzt als positiver Test. Und Solidarität heißt dann, dass sie gefährdete Menschen einsperren sollen, ihnen die sozialen Kontakte nehmen sollen. Und dann sollen sie bei einer Impfung, bei der von vornherein klar ist, dass sie das Virus nicht ausrotten können, aus Solidarität sich impfen lassen. Also was hier geschieht, ist Gewalt an der Sprache.
Der erste Teil Ihrer Antwort war ja fast geneigt, mich beruhigen zu können. Also der erste Teil Ihrer Antwort lautete, ja, natürlich konnte man sich äußern, aber warum ist es dann bei mir nicht angekommen? Warum habe ich das Gefühl gehabt und auch viele Zuhörer, dass diese Stimmen, die kritisch gewesen sind zu der Position, gar nicht so weit verbreitet waren und dass es quasi gar keinen Widerspruch gab?
Ja, weil der in den öffentlich-rechtlichen Sendern nicht gesendet wurde. Also wenn Sie unserem Staat vertraut haben und wenn Sie darauf vertraut haben, dass die öffentlich-rechtlichen Sendern Sie gut informieren, dann war dem halt nicht so, sondern die haben sogenannte Faktenchecker eingesetzt, um Informationen zu filtern etc. Aber es ist nach wie vor so, ich meine, man kann sich in Deutschland und in der Schweiz frei äußern und es gibt halt Versuche, diesen Diskurs zu unterdrücken. Wir sind nicht in einem Polizeistaat in dem Sinne, dass Sie, wenn Sie etwas Kritisches sagen, die Polizei kommt und Sie ins Gefängnis oder Lager sperrt.
Sie sind ja Mitglied der Leopoldina, also dieser Institution, die in den vergangenen Jahren auch besonders bekannt geworden ist und die auch immer wieder Empfehlungen abgegeben hat. Und die Leopoldina hat sich zum Lockdown-Kurs bekannt. Sie hingegen sind dort immer wieder angeeckt. Wie läuft denn die wissenschaftliche Debatte in der Leopoldina?
Also mit mir ist keine Debatte gelaufen, sondern da wurden von oben recht merkwürdige Dinge verkündet, die, beziehungsweise was heißt von oben, durch Gremien abgesegnet etc. Also formalrechtlich ist das alles in Ordnung verlaufen, aber es wurde innerhalb, also die Akademie sollte einen Raum für Debatten zur Verfügung stellen, dafür ist sie ja da und in der Hinsicht hat sie vollkommen versagt. Also die Akademie hatte sich offenbar ihre Aufgabe gesehen, statt Wissenschaft politische Propaganda zu machen für die Regierung und Mensch aufzurufen zu schweren Menschenrechtsverletzungen und sich dafür herzugeben. Und Wissenschaft, also die Akademie, um es deutlich zu sagen, hat Wissenschaft als Waffe gegen die Menschenrechte eingesetzt. Und dagegen habe ich protestiert.
Und sind aber dennoch Mitglied?
Ja, natürlich, weil ich stehe ja zu den Prinzipien der Leopoldina. Die Führung der Leopoldina verletzt sie aufs Gröbste.
jetzt im Sommer und Spätsommer 2022 haben wir eine andere Situation. Also die von mir genannten Drosten, Brinkmann, Prisemann, Meyer-Hermann oder Nagel, die nehme ich im Moment nicht mehr wahr. Wen ich hingegen wahrnehme, sind Schmidt-Chanasset, Stöhr oder Kekulé, der sich aktuell auch gegen die angepassten Impfstoffe äußert. Hat sich die Debatte jetzt gedreht?
Das wird man erst im Nachhinein beurteilen können, weil wir sind ja mittendrin. Aber was immer mehr klar wird, ist, man kann sich seine Realität konstruieren, man kann sich Sprache konstruieren, wie man will, aber irgendwann trifft man auf die Wirklichkeit. Und jetzt scheint man langsam auf die Wirklichkeit zu treffen, sodass also es einfach sich nicht mehr unterdrücken lässt, welche Schäden durch die Impfungen angerichtet wurden, welche Schäden die Lockdowns etc. angerichtet haben, also dass diese ganze Politik nur zu Schäden geführt hat. Und das kommt irgendwie kanalisiert jetzt offenbar zu Wort, weil man es nicht mehr ganz unterdrücken kann. Und weil man natürlich verhindern möchte, dass jetzt wirklich eine offene Bilanz stattfindet, die ja zumindest beinhalten müsste, dass die dafür Verantwortlichen auch die Verantwortung für die Schäden, die sie angerichtet haben, übernehmen.
Stöhr streitet sich über Twitter massiv mit Lauterbach. Da findet also ein Austausch statt. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die eine Seite der Maßnahmenbefürworter mit den jetzigen oder schon länger agierenden Kritikern zusammenkäme und diskutiert. Wäre das die Form von Wissenschaft, die wir eigentlich bräuchten? Also eine Art offenes Plenum, das gefilmt wird und dann sitzen sechs gegenüber und davon haben drei diese Ansichten vertreten und drei diese?
Ja gut, also das brauchen wir sicher. Ob es gleich gefilmt werden soll, weiß ich nicht. Schauen Sie, ich war letzte Woche auf einer Tagung in Berlin vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte und da fand genau das statt. Da kamen beide Seiten zusammen und haben, also das ging nicht spezifisch um die Corona-Politik, aber es ging um Wissenschaftsfreiheit, es ging um die Zukunft von Wissenschaft eigentlich. Und das war das erste Mal, wo ich persönlich daran beteiligt war, dass es wirklich so war, dass die verschiedenen Seiten zusammenkamen und miteinander geredet haben. Nur sollte man das Ganze nicht gleich filmen und so weiter, weil man sich doch, wenn man weiß, dass man nicht gefilmt wird, doch eher äußern kann. Also das geht und wenn der gute Wille da ist, dann ist auch ein Weg da, das zusammenzubringen und wieder eine Debatte zu führen.
Das Argument gegen solche Veranstaltungen, jetzt beispielsweise bei Markus Lanz oder bei Maischberger, war immer, dass das dann zu False Balance führen würde. Das bedeutet, man überpointiert eine Minderheitenmeinung.
Ja, jetzt würde ich erstmal fragen, von was für Experten reden wir hier und Experten für was? Also hier geht es ja nicht um einzelne Sachfragen, also wie sie ein Flugzeug bauen, sodass es sie nach New York bringt, ohne abzustürzen, sondern um gesellschaftliche Fragen. Und dafür hat niemand ein privilegiertes Wissen oder Können. Bei den gesellschaftlichen Fragen, also um die Beurteilung darum, was ist der Respekt von Menschenrechten, Grundrechten, wo muss man, also in welcher Weise findet man da einen Ausgleich zwischen den Menschenrechten, Schutzansprüchen etc., das ist eine gesellschaftliche Frage und dafür gibt es keine Experten, sondern dafür sind wir alle Experten. Wir brauchen natürlich das Fachwissen und das Fachwissen muss als Information kommen und nicht als Propaganda. Also wir brauchen das Fachwissen, wie gefährlich ist das Virus, was für Energiequellen haben wir zur Verfügung, wie kann man die verwenden etc. Also man braucht Fachwissen als Information, aber das Fachwissen ist ja nicht normativ in dem Sinne, dass es uns irgendwelche Handlungen vorgeben würde und in einem demokratischen Staat entscheiden über die Handlungen alle Bürgerinnen und Bürger und nicht ein paar Experten. Also um das nochmal aufzunehmen, Follow the Science ist völliger Unsinn, weil es zutiefst antiwissenschaftlich ist. Die Wissenschaft ist keine Religion, der sie folgen können.
Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero wurde von einer Sachbuchpreisjury des Norddeutschen Rundfunks ausgeschlossen. Das war der Anlass unseres heutigen Gespräches und es entwickelte sich dann in Richtung Wissenschaftsdiskurs und Debattenkultur. Herzlichen Dank an den Wissenschaftsphilosophen Professor Michael Esfeld.
Ja, danke Ihnen.